Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Lama Pyjama. Wir sind zurück mit einer neuen Ausgabe Lama Pyjama aus dem Lama Pyjama Gartenstudios. Und wisst ihr, was auch zurück ist? Der Walk of Pride. Ich habe es viel zu selten angesprochen in letzter Zeit. Der Podcast erscheint samstags. Samstagnachts, Samstagmorgens. Und was macht man Samstagmorgens? Man kommt vielleicht nach Hause nach einer längeren Nacht. Die Sommernächte sind zurück. Ne? Man erlebt wieder was. Und manchmal ist man eben auf dem Walk of Pride. Ja? Andere Podcasts nennen es vielleicht den Walk of Shame. Nur nach einer langen Nacht verzichtet nach Hause laufen. Vielleicht hat man ja auch irgendwo übernachtet. Aber wir haben keinen Walk of Shame. Wir haben Walk of Pride. Weil wir das Leben genießen. Wir sind die Alama Pyjama. Okay, also jetzt wird's direkt ein Motivational Podcast. Wir sind die Alama Pyjama LebengenießerInnen. Ja? Für uns gelten keine Regeln. Wenn man lebt, wie man will, dann isst man morgens Pizza. Ja? Das ist ja das Schöne am Erwachsensein. Ich vermute, wir haben relativ viele erwachsene ZuhörerInnen und wir sagen uns einfach mal, ja, fuck it. Samstagmorgen, ich esse eine Pizza. Sonntagmorgen, ich esse eine Pizza. Und wenn ich will, bleibe ich so lange auf, wie ich will. Erwachsenwerden ist so geil. Erwachsensein ist so toll. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, ah, so viele Freiheiten, wie du als Kind hast, wirst du nie wieder haben. Das war die krasseste Lüge, die mir je erzählt wurde. Sorry, Mama, I love you. Größte Lüge aller Zeiten. Ich mach wirklich, was ich will. Wenn ich länger aufbleiben will, bleibe ich länger auf. Wenn ich müde zur Arbeit gehen will, gehe ich müde zur Arbeit. Wenn ich nicht duschen will, dann dusche ich nicht. Wenn ich duschen will, dann dusche ich. Ist privilegiert, ist mir klar. Aber trotzdem ist es Erwachsenwerden, man hat ja Verantwortung, klar. Na klar, habe ich tierisch Schiss, dass... Ne? Ich mein, das Problem ist, ich lebe in Deutschland, ja. Wenn ich den Briefkasten nicht lange öffne, dann muss ich in den Knast gehen. Irgendwas wird schon drin bleiben sein, was mich in den Knast bringt. Das ist so ein bisschen das Problem am Erwachsensein. Ein einfacher, nicht geöffneter Briefumschlag, 20 Jahre Haft. Das ist Deutschland. Aber das ist wenigstens, ich bin dann wenigstens dafür verantwortlich. Ich bin fucking Peter Pan. Wir sind alle Peter Pan. Unsere Generation ist Peter Pan. Tatsächlich ist unsere Generation Peter Pan. Das ist ja auch nachvollziehbar. Wer will denn schon erwachsen werden? Meine Mutter will auch nicht erwachsen werden. Oder sein. Niemand möchte das. Man möchte, als Kind hat man ja das Gefühl, man kann werden, was man will. Man kann das Schicksal selbst bestimmen. Und als Erwachsener kommt man in den Knast, wenn du den Briefkasten nicht öffnest. Wenn ihr bei fucking Otto oder sonst wo irgendwas bestellt, vergesst zu zahlen, kommt ihr in den Knast. Ich bin seit 8 Jahren ADAC-Mitglied und jedes Jahr muss ich Mahnungen von der ADAC zahlen. Ich habe noch nie in meinem Leben Auto gehabt, ja? Und ich vergesse jedes Jahr zu kündigen. Und die Kündigungsfrist ist immer zu einem Punkt im Jahr. Und jedes Mal, wenn ich kündigen will, ist die Frist schon vorbei und das dauert 6 Monate, dann kommt die Rechnung. Dann vergesse ich die zu zahlen, weil ich auch nicht einsehe, für was zu zahlen, was ich noch nie benutzt habe, weil ich noch nie ein Auto hatte. Ja? Und dann kriege ich einen Inkassobrief oder irgendeinen Scheiß vom fucking ADAC, den ich noch nie benutzt habe, bei dem ich Mitglied bin, obwohl ich überhaupt gar keine Beziehung zum ADAC habe. Und dafür komme ich irgendwann ins Gefängnis. Weil ich natürlich so unorganisiert bin, dass ich natürlich den verschissenen ADAC nicht benachrichtigt habe, dass ich umgezogen bin, schickt er die Rechnung immer an meine alte Adresse. Jetzt schaffe ich es nicht mal beim ADAC zu kündigen, den ich noch nie benutzt habe. Wie soll ich es denn dann schaffen, beim fucking ADAC meine Rechnung umzumelden? Ja? Und wenn der Brief vom ADAC an die richtige Adresse kommen würde, würde ich den dann zahlen? Nein, würde ich trotzdem nicht gerne zahlen, weil ich würde es vorausschieben, weil ich würde prokrastinieren und sagen, naja, komm, das kann ich noch nächste Woche zahlen. Und warum? Weil ich es noch nie benutzt habe und gar kein ADAC-Mitglied sein möchte. Ich habe echt Probleme mit dem ADAC. Also so, solche Dinge leistet man sich als Erwachsener, aber unfreiwillig. Ich wirklich hasse den Briefkasten. Der Briefkasten ist der Briefkasten in Deutschland der schlimmste Ort. Sollen wir nicht einfach sagen, nee, Briefkasten, das machen wir nicht mehr. Wir BriefkastenbesitzerInnen leiden in Deutschland am meisten. Wir sind die unterjochteste Bevölkerungsgruppe. Das sollte man jetzt vielleicht nicht verallgemeinern, weil es gibt doch noch unterjochtere Bevölkerungsgruppen. Aber Briefkasten ist einfach eine Danger Zone. Danger Zone. Wirklich. Im Briefkasten ist nur Scheiße drin. Als Kind dachte ich immer, Briefkasten machst du auf, Liebesbriefe drin. Ich habe mir jedes Mal gewünscht, ah, vielleicht ist ein Liebesbrief drin. Oder irgendwas Tolles, irgendwas Aufregendes. Eine Schatzkarte. Ich dachte, vielleicht ist da so eine Flasche, in der ist eine Schatzkarte drin und dann gehe ich in den Wald und dann finde ich einen riesigen Goldschatz. Irgend sowas. Ich dachte, sowas ist im Briefkasten. Es ist nie was Gutes im Briefkasten. Im Briefkasten sind aufdringliche Dinge. Werbungen von Unternehmen, von denen du gar nicht wusstest, dass es sie gibt. Leute, die irgendwas reinschmeißen, ich möchte ihr Auto kaufen oder ihnen beim Umzug helfen. Ich ziehe weder um, noch habe ich ein Auto. Was? Deutschland schafft dich ab. Deutschland schafft deine Briefkästen ab. Ich sag's, wie es ist. Das ist die neue Initiative des Alama Pyjama Podcasts. Lasst uns einfach alle Briefkästen. Lasst uns die Briefkästen abreißen. Wir brauchen den Scheiß nicht mehr. Wenn Deutschland den nächsten Schritt als sympathische Gesellschaft gehen will, dann sollten sie den Briefkasten abreißen. Übrigens, das ist wahrscheinlich auch, was uns beim nächsten Mal beim ESC sympathischer machen würde. Richtig, es war ESC. Deutschland wie immer letzter geworden. Zu Recht. Und wisst ihr auch warum? Weil eine Nation, in der du verhaftet wirst, wenn du den fucking Briefkasten nicht öffnest, hat es nicht verdient, beim ESC mehr Punkte zu bekommen als alle anderen Länder. Deutschland, deine Bürokratie ist so am Arsch. Wir sind unsympathisch. Natürlich sind wir unsympathisch. Wir sind unsympathisch für die Leute. Ja? Klar, wir haben auch historisch viel Scheiße gebaut. Wo man sagen muss, mir nicht ganz klar, warum die Italiener dann immer noch ein bisschen besser abschneiden. Aber gut, wenn du deinen Nationalsozialismus nicht richtig aufarbeitest, dann ist er wohl nie passiert. Winky, winky, Italy. Wir sind einfach nicht sympathisch genug. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht beim ESC, einfach mal nicht letzter zu werden. Und ehrlich gesagt, muss ich sagen, dass wir jedes Jahr letzter werden und doch wieder antreten. Ich finde, das macht uns sympathisch. Irgendwie finde ich das geil. Weil Deutschland präsentiert sich immer, wir sind so eine Industrienation, wir sind Vorreiter Europas, wir helfen, wir geben, wir sind so toll. So präsentieren wir uns. Ja? Ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber die Tatsache, dass wir beim ESC für immer die L-Cappy tragen, ich finde das cute. Ich finde das cute. Ich mag lieber eine sympathische Verliererin als einen arroganten Gewinner. Und wenn die Leute dann sich da feiern, Schweden hat doch gewonnen schon wieder. Schweden. Uah. Wie unsympathisch. War ein riesen Schweden-Fan bis gerade eben. Aber seit die beim ESC gewonnen haben, bäh, niemand mag so Gewinner. Bäh, die Gewinnerinnen. Bäh, wenn ihr die Wahl habt, ihr verbringt den Abend mit, keine Ahnung, einem riesigen Gewinner. Hier. Hier. Toni Kroos oder so. Das ist so ein Gewinnertyp, nicht? So ein Fußballer mit so einer richtigen Gewinnerfresse. Oder ihr verbringt den Abend mit Louis dem Clown. Den kennt ihr gar nicht. Soll ich euch sagen, warum? Weil er ein Verlierer ist. Der hängt hier doch lieber mit Louis dem Clown rum. Ne? Man will sich ja groß fühlen. Und ich glaube, dass wir so schön verlieren, das ist, was Deutschland zur Touristennation macht. Ne? Die Leute, die werden kommen und sagen, lasst uns mal richtig mit Verlierern rumhängen. Wenn die Leute nach Deutschland kommen, durch diese ESC-Niederlagen, dann sagen die sich, ich gehe danach mit einem besseren Selbstbewusstsein. Diese Verlierermentalität in Deutschland, die ist sympathisch und die lädt weitere Leute nach Deutschland ein. Und deshalb sage ich, wie es ist, der letzte Platz ist der erste Platz und schon der vorletzte ist der erste Gewinner und damit unsympathisch. Und deshalb ein Riesenhurra auf uns, die eigentlichen ESC-Gewinner, Deutschland! Ja, hier in den Alama Pyjama Studios, da ist ja jetzt die Katze aus dem Sack. Ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt. Jetzt kann ich ganz frei und weil drüber sprechen, weil irgend so ein Medienmagazin das schon aufgeschnappt hat und relativ falsch drüber berichtet hat. Aber wir haben hier im Hause der Space Cabana, das ist die Produktionsfirma, die ich gegründet habe, sehr aufregende Tage. Alle sind wirklich aufgeregt und nervös und ich auch. Und ich glaube, das ist wunderschön und mir bedeutet das zu allem schön zu sehen, dass das Team, das wir zusammengestellt haben, in meiner Firma quasi, mit dem ich hier zusammenarbeite, dass das auch aufgeregt ist und die alle so herzhaft an diesem Projekt arbeiten, das wir umsetzen. Es ist so fucking aufregend, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich dachte wirklich schon in dieser Branche, in der ich mich hier befinde, dass ich nie wieder was fühle, weil so richtig aufgeregt bin ich eigentlich nicht mehr so vor vielen Dingen, vor Fernsehaufzeichnungen und so, aber diesmal bin ich's, weil das eben das erste Mal ist, dass ich ein Projekt so richtig, eine Sendung, eine Fernsehsendung richtig eigenständig mit eigener Firma umsetze. Und genau, wir machen eine Gameshow, die heißt Das große Menschenraten. Und es ist wirklich, hier wird gerade viel gerödelt. Ich sehe gerade, wenn ich hier gerade ins Büro durch den Garten gucke, sehe ich die Produktionsassistentin Jette, wie sie Monitore abbaut und nämlich dann ins Studio trägt. Wir haben nämlich als Studioaufzeichnung, da wird gerade das Set aufgebaut und dann zeichnen wir tatsächlich nächste Woche einfach eine fucking Gameshow auf. Ne? Ich hatte vor einem Jahr eine Idee zu einer Gameshow. Wir haben es geschafft, sie umzusetzen. Wir haben es geschafft, sie an den Menschen zu bringen. Und jetzt machen wir sie für den SWR und die ARD. Und das ist unfucking fassbar. Unglaublich. Ich träume von nichts anderem. Und ich fühle mich fucking alive. Ich fühle mich am Leben. Und deshalb sind das ganz, ganz wundervoll aufregende Zeiten. Und das ist, was? Das ist wirklich, ich kann es nicht beschreiben. Das ist irgendwie geil. Ich natürlich, man ist natürlich nervös, dass was schief geht, aber ich habe das beste Team der Welt und die haben das alles super im Griff und deshalb werden wir komplett abrasieren. Wir haben ein tolles Panel an Prominenten, die dann da zu Gast sein werden, von meinem Vorbild Ali Neumann über Nilam Farouk, Niklas Lipzig, Pierre Krause, Echo Fresh. Es ist wirklich unfassbar, wie viele Stars, ich will die jetzt gar nicht alle aufzählen, weil ich die zu anderer Stelle dann nochmal erwähnen werde, die dann dabei sind. Es ist, what the fuck is my life, Mann? What the fuck is my life? Ich bin, dass ich mich in diese Situation gebracht habe, ist einfach mir das größte Rätsel. Ich bin ein Idiot. Ich keine Ahnung, wie das passieren konnte. Aber jetzt in dieser Situation, in dieser Woche zu sein, ist fucking exciting. Und nächste Woche nehmen Ophelia und ich den Podcast schon im Studio auf, oder Ophelia?
Exakt, genau. Wir nehmen alles mit und dann wird dort gefilmt.
Das ist so aufregend, Alter. Ist aufregend, oder?
Ophelia
ist aufregend.
Mega aufregend und beängstigend. Ja, aber Mann. Yeah!
Ich bin wirklich excited. Also, aber ja, we got this, huh?
Ja, we got this.
We got this. Ja, genau. Also das macht diese Woche einmal aufregend. Dann natürlich direkt danach geht es ja natürlich auf Tour, also die Stand-Up-Tour, was irgendwie natürlich auch aufregend ist, weil ich wirklich Tag und Nacht an diesem fucking Stand-Up-Programm irgendwie teste und in Clubs bin. Also wenn ihr noch wollt, es sind noch ein paar Tickets übrig auf aurelmerz.de. Checkt mal, wo ihr noch Tickets finden könnt, damit wir uns live sehen. Würde mich natürlich wahnsinnig freuen. Also unfassbare Wochen in den Alama-Pyjama-Studios. Eine Mitarbeiterin dieses Betriebs, das ist die direkte Kollegin von Ophelia, die ist gerade, die ist auf dem Harry Styles Konzert, geht die. Und die ist ein richtiger Fan. Also die ist ein richtiger Fan, das Outfit von Harry Styles nachgestrickt für das Ding, habe ich mir gerade erzählen lassen auf den Hand. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen dürfte, jetzt erzähle ich es einfach. Auf jeden Fall, das fand ich faszinierend, dass man so richtig Fan ist. Und da frage ich mich immer, wie das dann so ist. Also kann man aus sowas, wenn man so richtig Fan von der Person ist, dann auch enttäuscht gehen? Also was zum Beispiel, was wenn der Harry Styles sich auf der Bühne aufs Übelste einscheißt? Wirklich, also eine riesen Scheißfontäne einfach ins Publikum zieht, bleibt man dann Fan und sagt sich, ach, das war eine einmalige Sache? Oder kann man auch so, kann man sein Fantum bei einem schlechten Auftritt verlieren? Warum frage ich das? ich habe nicht vor, mich einzuscheißen auf der Flawless-Tour. Nee, aber ist krass, man kann ja dann so entfanisiert werden. Das ist bei so Live-Auftritten schon schwierig. Mir wird es nicht passieren, weil ich werde hart abliefern. Harry Styles vermutlich auch. Ich sage ja immer, was Harry Styles an Gehirn fehlt, macht er an coolen Hosen wieder weg. Gott, Hannah wird mich umbringen. Jetzt habe ich ihren Namen gedroppt. Naja, die Redaktions-Fan-Grafikerin, die wird mich umbringen. Naja, gut, kommen wir zu den News. Für mich die News der Woche kommt aus Köln. Da demonstrieren nämlich Eltern und Schülerinnen für und gegen die maroden Toiletten. Kein Witz hier, das muss ich vorlesen. Schultoiletten in NRW sind oft verschmutzt oder so baufällig, dass sie nicht benutzt werden können. Die Sanitäranlagen sind aber nur ein Problem. Also, die Toiletten sind verschmutzt und verstopft. Da stellt sich natürlich die Frage, scheißen Kölner Schülerinnen zu viel? What? Also ich kenne gar keine, ich finde es interessant, ich bin da, ich weiß nicht, wie ich es bei euch war, aber also ich war noch nie auf einer Schultoilette, wo ich nicht echt mir überlegt habe, vielleicht lieber nicht mehr auf Schultoiletten zu gehen. Eigentlich sollte man mal wieder einfach mal in eine Schule reinlaufen und die Toilette benutzen. Einfach nur so aus so, ne? Einfach aus so Nostalgiegefühlen. Schön, dieses Schmirgelpapier, Toilettenpapier, durch den Po fahren, um dann blutig traumatisiert zurückzubleiben. Was war das? Das kam auch immer in so einer ganz anderen Farbe. Da waren schon immer diese Handabtrockner-Handtücher. Die hatten immer so ein komisches Grün. Was ist das? Das gibt's nur in diesen Schulen. Danach hast du wunde Hände. Es ist wirklich so, Schultoiletten waren schon immer so. Selbst das Wasser in diesen Schultoiletten hatte man das Gefühl, dass das einfach ächzende Säure war. Ächzende Säure. Und ich habe jedes Mal, weil ne, in der Schule, es war ja der einzige Ort, an dem es wirklich regelmäßig Feueralarme gab, wo das immer getestet wurde. Ne? Und das ist eigentlich nur dafür da, dass die SchülerInnen in ständiger Angst leben zu verbrennen. Ich hatte wirklich, man hatte ja mehrfach im Jahr Feueralarm. Das hat mich so irritiert. Und weil ich natürlich, crazy bin, habe ich natürlich deshalb immer in jeder Schule, von jedem Klassenzimmer aus, habe ich natürlich immer einen Plan für einen Feueralarm mir parat gelegt. Ne? Privat. Klar, man konnte mit den anderen irgendwie so durchlaufen und dann runter. Aber mein, sage ich mal, hyperaktives Gehirn kam natürlich nicht auf den Gedanken, klar, es könnte jederzeit Feuer ausbrechen. Ist nie passiert, aber trotzdem hatte ich immer diese Angst, weil die einem immer diesen Feueralarm haben testen lassen. Und ich habe so krasse Sachen geplant. Also ich wusste, pass auf, hier ist mein Klassenzimmer. Ich sitze da, Mathe. Natürlich, warum? Schule brennt natürlich während Mathe, damit ich die Scheiße nicht zu Ende erleben muss. Ne? Also, boah, Mathe, wenn die Schule schon brennt, erste 5 Minuten Mathe, okay? Also bin ich dann aus dem Zimmer rausgerannt, ne? Alle gehen schön die Treppe runter, in ihr Verderben, habe ich gedacht. Weil da unten wartet vielleicht das Feuer. Ich hatte aber immer einen besseren Plan. Mein Plan war, zur Toilette zu gehen, dort erstmal jeden Wasserhahn aufzudrehen und dann abzutreten. Pam, auftreten, abtreten. Dann die Toiletten abtreten, also die ganze Schüssel abtreten, ne? Damit das Wasser rausspritzt. Ich wollte da ein riesiges Aquarium schaffen, okay? Das ist komplett nass. Dann wollte ich mich erstmal in dem Toilettenwasser selber nässen, ja, damit ich selber auch schlecht brenne. Ja? Und ich hatte immer die Toilette dann im Auge, weil es gibt ja eine obere Toilette, es gibt eine mittlere und eine untere Toilette. Ich hatte immer die mittlere Toilette im Auge. Es könnte nämlich unten und oben brennen. Ich habe möglicherweise nicht die Zeit zu exzessen, zu processen. Brennt es oben, brennt es unten. Also gehe ich in den mittleren Stock. Wenn der mittlere Stock brennt, klar. Dann kommt der Aquariumraum. Also dann, das Wasser wird dann umso wichtiger. Und dann wollte ich nass aus dem Fenster springen, aber ich wollte quasi auch noch die Schule retten. Weil ich habe die Vorstellung gehabt, dass wenn du wirklich jeden einzelnen Wasserschlauch, also jeden einzelnes Rohr aus dem Wasser kommen könnte, einfach mit absoluter Gewalt auftrittst, würde so viel Wasser in diesem Toilettenraum geballt werden, dass eine riesige Flutwelle durch die gesamte Schule schießen würde. Also ein richtiger Tsunami, ein Wassertsunami, der durch die Schule schießt und dann alles löscht und natürlich die Liebe meines Lebens, was ja jede Liebe in der Schule war, würde natürlich dann erfahren, wie ich quasi die ganze Schule gerettet habe und dann natürlich mir auch ewige Liebe schwören. Und so hätte ich die Schule gerettet, so hätte ich die Liebe meines Lebens gerettet und ich sag mal, die Toiletten wären auch schön durchgespült worden. Witzig eigentlich, dass man in der Schule... Ich weiß noch, in der Schule war man immer verknallt, also nur in der 1. bis 4. Klasse. Danach hatte ich keine Gefühle mehr, das hat mich abgehärtet. Warum war man in der Schule immer in irgend so eine Person verliebt? Also völlig random. Ich hatte immer ein Babe, ja? Ein Baddie, in das ich verknallt war. Es gab immer ein Baddie und das war immer so irgend so eine Katja oder so. Wo man rückblickend sagen würde, die ist jetzt bestimmt verheiratet, seit sie 23 ist. Mit irgendeinem Martin. So. Warum ist das so? Aber ich glaube, das war der einzige Grund, in die Schule zu gehen. Das stimmt. Das war richtig eine Motivation. Immer wenn man dann in so ein neues Mädchen. Ich habe mich auch jeden Tag in neue Katja verliebt. Aber das war eigentlich gar nicht schlecht, weil das war so eine Motivation, in die Schule zu gehen. Ja? Ich sag mal, Mathe war keine Motivation. Aber dieses. Baddie, das Birdie, in das man verknallt war. Da habe ich meinen Rucksack habe ich besonders cool gepackt. Hi Katja. Dann war ich so, Aber ich war nie so ein Junge. Es gab viele Jungs, die haben dann sowas mit den Mädels gemacht. Ich schwöre, ich habe nie was mit denen gemacht. Ich habe nie was mit denen gemacht. Also gemacht meine ich so nach der Schule getroffen. Ich habe eh nicht verstanden, warum sich andere Schüler mit anderen Schülerinnen und andersrum, also wieso man sich mit Mitschülerinnen verabredet. Wie komme ich denn da hin? Das waren immer so reiche Kinder, weil irgendjemand Zeit hatte, die rumzufahren. Ich bin fucking 7. Wie soll ich denn von A nach B kommen?
Ich habe es gerade zur Schule geschafft. Die sind dann so nach der Schule, wurden die dann noch rumgefahren irgendwo hin. Nee, das war überhaupt nicht bei mir. Das war überhaupt nicht möglich. Keine Zeit für sowas. Ich musste bei mir vorm Haus chillen. Das war auch gut so. Hab ich geskatet. Kommen wir zur wichtigsten Rubrik des Tages. Leute, ich habe extra was rausgesucht für euch. Ich habe vor kurzem ja mal ein schwäbische Sprichwörter gedroppt. Übrigens, falls ihr euch wundert, im Hinterhaus brennt keine Schule, es ist einfach nur Pause schon wieder. Wir sind leider direkt neben der Schule. Auf jeden Fall habe ich schwäbische Sprichwörter gedroppt in einer Folge und ihr habt dann weitere schwäbische Sprichwörter eingesendet und die möchte ich euch nicht vorenthalten, weil die sind sehr, sehr gut und ich kenne sie alle. Also, Schwäbisch Stunde Runde 2. Jedes Böhnle gibt ein Tönle. Das ist quasi schwäbisch für, wenn du ein Böhnle isch, dann machst du... Jedes Böhnle gibt ein Tönle. Aber halb so schlimm, wenn das Erschle brummt, ist das Erschle gesund. Als wären schwäbische Sprichwörter alle über Verdauung. Wenn das Erschle brummt, ist das Herzle gesund, gell? Ha, neu, Martin, du brauchst dir nicht schämen, dass du dich gerade fast eingeschissen hast. Gell, wenn das Erschle brummt, ist das Herzle gesund, ja. Schwaben sind die geil. Ja, hör mal, nicht schlecht. der ist auch nicht schlecht. Sperr dein Glotzböbel auf, da lernst du noch etwas. Also quasi, du sollst genau hingucken, dann kannst du dann noch was lernen. Oh, ich habe auch einen persönlichen. Am geschenkte Gaul schaust nicht ins Maul. Quasi was du geschenkt bekommst, das nimmst du einfach. Da brauchst du jetzt gar nicht so genau hingucken, es ist schon okay. So, was haben wir noch? Da Buggelnauf geht schwerer als der Buggelnunder. Weißt du, Buggelnuff ist ein bisschen schwerer als der Buggelnunder. Es ist schwerer, den Berg hochzufahren als runter. Du hast recht und ich mein Ruh. Das ist natürlich, ne, Schwaben diskutieren gerne. Aber irgendwann ist halt auch die Latte voll und dann bist fertig mit diskutieren. Da sagst du einfach, du hast recht und ich mein Ruh. So. Der Klügere gibt nach quasi. Hier nochmal, brummt's Erschle, ist das Herzle gesund, auch nicht schlecht. Scheiß der Hund drauf, wenn's pressiert, dränge ihr halt auch mal ein warmes Bier. Ich finde das... Wenn es pressiert, dann dränge ich halt auch mal ein warmes Bier, gell? Du hast einen schlimmen Durst und sagst dir, es pressiert. Dann muss das Bier nicht kalt sein, gell? Ein geschenkter Gaul schaust nicht ins Maul. Die greifen ja auch alle ineinander, ja? Das ist magisch. Schwäbisch ist magisch. Ich habe noch sehr viele, aber wir machen dann Schwäbisch Stunde 3 bald. Einen gebe ich euch noch. Okay, den packe ich nicht. Das ist vielleicht der Beste. Der Hunger treibt's neu, der Ekel runter und der Geiz hält's drinne. Ja. Also, du hast Hunger, also machst's neu, gell? Isch's halt, schmeckt nicht, aber dann schluck's schnell, weil's ja eklig ist, schnell schlucken. Und der Geiz, weil der Schwabe ist manchmal, ja, weißt du, da wird jeder Euro umgedreht, der behält's drinne. Ja. Da hast du schon gegessen, kannst du nicht auskotzen. Ja, wäre Verschwendung. Da muss man sagen, der Schwabe, der ist ja sehr nachhaltig. Hammer. Das war Schwäbisch Stunde, Runde 2. Schreibt mir gerne weitere Kommentare, schreibt mir in die Kommentare gerne weitere Sprichwörter, vielleicht auch in eurem Dialekt, ne? Vielleicht haben wir ja auch noch was Bayerisches. Ich freue mich drauf. Dialekte sind nicht schlecht, ne? Wir sind immer so, das klingt so dumm. Aber irgendwie, ich mag das, wenn so Leute so einen komischen Dialekt sprechen. Weißt du, du triffst jemanden, du triffst eine Person und denkst dir so, hi, das sieht ja erfrischend aus, die Person. Und dann dann gibt es so eine krasse Textbildschere. Dann knallt die dir so einen krassen Dialekt ins Gesicht und du denkst dir so, okay. So ein Dialekt, der kann dir so richtig durch den ganzen Körper fahren. Und du weißt ja gar nicht, was das Gefühl ist. Oh, ist das jetzt, finde ich das jetzt geil oder finde ich das unangenehm? Das ist irgendwie, wenn dich jemand an einer Stelle berührt, wo du eigentlich gar nicht angefasst werden willst und dann überrascht bist, dass es doch ganz geil ist. Das sind Dialekte. Okay, also hört es unangenehm, aber fass mich doch nochmal an der Stelle an. Das sind Dialekte. irgendwie erfrischend. Ich finde so dieses Gefühl wirklich für Dialekte hat man eigentlich nur in der Muttersprache. Weil klar, man kann Englisch sprechen, ich höre auch komische englische Dialekte, kann ich auch raushören. Ich höre auch Spanisch, wenn es kolumbianisch ist, höre ich auch den Unterschied zu Spanisch und so weiter. Aber es fühlt sich nicht so, es schaudert mich nicht so sehr, weil ich nicht so geprägt drauf bin. Und das ist eigentlich ganz schön. ist eigentlich ganz schön. Und wir wissen ja, ich bin Antitraditionalist. Ich gebe einen Scheiß auf alles. Ich sag nicht, oh, früher war es besser, wir müssen es weitermachen, das ist Tradition und so weiter. Aber das ist doch schön, weil das ist eine Sache, die erhält sich quasi von selbst. Da muss man nicht für arbeiten. Und da muss man jetzt nicht hier irgendeinen identitären Club gründen und zum Vollarschloch werden und in der Vergangenheit hängen, weil Dialekte erhalten sich von selbst. Und selbst wenn es dann daran mir liegt, dass so ein komischer Hipster wie ich hier nach Berlin zieht und weil ich ab und zu mal eine Schwebestunde mache. Sag mal, habt ihr das gesehen, dass in Bremen, da hat eine Partei mit dem Titel Bürger in Wut 11% der Stimmen geholt, so für bei der Bürgerschaftswahl? So ein What's happening? So ein paar rechte Kackfressen. Holen Bürger in Wut mit komplett rechten Inhalten? So weit ist es gekommen? Haben wir das Feudalzeitalter ausgerufen? Bürger in What? Das macht mich fertig, dass man mit so einem Titel, und da habe ich so ein paar Bilder von ihnen gesehen, wie die da schwitzend rumstehen und so weiter. Klar habe ich die auf Twitter dann rechte Kackfressen genannt. Dann haben sie gesagt, ich dachte, du bist nicht einer von denen. Ich bin gerade einer von denen. Klar nenne ich rechte Kackfressen. Also, dann hat mir so einer geschrieben, glaubst du, so kriegst du uns in die Mitte der Gesellschaft zurück? I don't care, Mann. Ich bin wirklich, ich bin nicht der Dude, der dir... Komm zurück, Rechter. I don't need you. I give a fuck. I don't give a fuck. Wenn du denkst, Bürger in Wut, indem du irgendwelche kruden Thesen für deinen Wahlkampf benutzt, will ich dich zurück in dem Teil meiner Gesellschaft? I don't give a fuck. Bürger in Wut, my ass, Alter. Ich meine, wenn du irgendwann mal wieder zu Bewusstsein kommst, schämst du dich für die Scheiße doch auch. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ich meine, wo soll das denn hinlaufen? Bürger in Wut, glaubst du, Wut war jemals eine richtige Mittel, um irgendwas zu erreichen? Wut kann kurz motivieren, aber wenn du deine fucking Partei in deinen Parteinamen Wut nimmst, wozu soll das führen? Glaubst du, das führt zu Frieden, das führt zu Gerechtigkeit, das führt zu gesellschaftlichem Wohlstand? Nein, das führt zu Scheiße. Und ganz ehrlich, nochmal, I don't give a fuck. Wenn du denkst, Wut ist die Lösung für gesellschaftliche Probleme, it's not. Hey, ich sag, wie es ist. Wut führt zur dunklen Seite der Macht. Yoda said it. Ich hoffe, Yoda said it. Ja. Hass führt zu Wut und Wut führt zur dunklen Seite der Macht. Oder Wut führt zu Hass. Oder Wut führt zu Hass und Hass führt zur dunklen Seite der Macht. Hat Meister Yoda, glaube ich, gesagt. Der Vater von Grogu. Ja, yep, Yoda ist der Vater von Grogu. I said it. Ich habe es gegoogelt. Ich bin mir relativ sicher, dass es so ist. Meine Damen und Herren, das war wieder eine Woche aus dem Alama-Pyjama-Garten. Ich hatte einen ganz besonderen Spaß. Vielen Dank an Producerin Ophelia.
Danke auch.
Vielen Dank an das Space Cabana-Team, das gesamte Team, das gerade mit Hochtouren an unserer neuen Show arbeitet. Ihr könnt mich live auf Tour sehen, aurelmerz.de Tour. Nächsten Monat ist es soweit, im Juni. Es wird so geil, eine Sommertour, da freue ich mich besonders drauf. Einfach mal Spaß haben. Ne? Da könnt ihr dann in den Venues, könnt ihr die neuesten Bademoden flexen. Kommt in Badehosen. Kommt in fucking Badehosen. Wenn genug Leute in Badehosen kommen, dann fülle ich die fucking Venues mit Wasser auf. Dann kann es schon nicht brennen, Mann. Wir füllen die fucking Venues mit Wasser auf, Alter. Bis zum Bauchnabel. Und dann sitzt ihr fucking im Pool. Ihr sitzt in einem einzigen riesigen Pool. Ich stehe auf der Bühne und schieße mit der Wasserkanone ins Publikum, während ich meine Stand-Up-Sets droppe. Alama Pyjama. Abonniert den Podcast. Oh, jetzt habe ich gebrüllt, die Nachbarn kommen raus. Bin schon ruhig. ja, genau. Abonniert den Podcast. Lasst einen Kommi da. Pass auf euch auf. Bis bald.